Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute rede ich mit der Cécile Simonnet und dem Leandro Davies von Omnium. Das ist die Schweizer Plattform für Start-up-Finanzierungen. Wir reden heute über die Entstehungsgeschichte von Omnium. Wir reden darüber, warum sie ihr Angebot mittlerweile ausgebaut haben, wie man eine Unternehmensbewertung macht, respektive was sie über Unternehmensbewertungen gelernt haben. Dann reden wir ein bisschen darüber, was überhaupt tokenisierte Aktien sind und warum sie von dem überzeugt sind und natürlich über vieles, vieles mehr. Es wird also super spannend. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge ist unterstützt von der Across Advisory. Nach einem riesigen Erfolg im letzten Jahr, wo der Marco Kratzer und sein Team 40 Jahresabschlüsse von «Mach dein Ding» Hörerinnen analysiert hat und ihnen dabei gesamthaft über 580'000 Franken hat können einsparen, hat sich der Marco entschieden, das gleiche Angebot auch dieses Jahr wieder zu machen. Als Hörerin vom Podcast analysiert er deinen Jahresabschluss 2024 komplett kostenlos während maximal 2 Stunden und zeigt dir völlig unverbindlich deine Potenzial auf. Das Angebot gilt bis am 31. März 2025 und ist einmalig. Das heisst, wenn du letztes Jahr schon profitiert hast, dann geht das in diesem Jahr nicht mehr. Ein absoluter No-Brainer. Darum melde dich jetzt bei Marco von der Across Advisory. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Hallo zusammen, schön sind ihr da, wie geht's?
Hallo, alles wunderbar. Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Perfekt. Hey, gehen wir gerade in die Entstehungsgeschichte. Ihr seid das Zweite da. Wie habt ihr zueinander gefunden?
Wie haben wir eigentlich...
Hey, es muss Schicksal gewesen
sein. Wir sind geografisch relativ weit auseinander gewesen, wo wir zueinander gefunden haben. Ich bin in Norwegen gewesen und du bist da in Zürich gehockt, genau.
Genau, also ist über eine Stellenausschreibung, die wir gemacht haben. Ich habe ja Omnium gestartet, also nebst anderen noch, zusammen mit der Rea Eckli. Sie hat sich dann zurückgezogen, sie ist weiterhin dabei, aber einfach nur noch auf Ebene vom Verwaltungsrat. Und dann haben wir jemanden gebraucht, der sich um die ganze Kampagne bei Omnium kümmert. Und ja, Cécile war in Norwegen, gewesen, hat glaube ich bleiben, aber irgendwie haben wir sie davon überreden, doch noch wieder zurück auf Zürich zu kommen. Und ja, das ist jetzt bald ein Jahr her.
Also du hast eigentlich wollen in Norwegen bleiben, Cécile?
Ich bin sehr gerne in Norwegen, ganz allgemein. Und ich bin dort rauf, um eine Wintersaison zu machen. Und es ist nicht so klar, wie lange ich dort bleibe. Und ich glaube, sie in Norwegen haben auch gehofft, dass ich noch länger bleibe. Und ich habe einfach gesagt, ich sehe ich sehe interessiert an einer Stelle in der Schweiz. Und je nachdem fange ich dort im März dann gerade an. Und so ist es dann gekommen, genau. Und dann haben sie mich halt dann müssen gehen lassen. Aber ich gehe Ende März gehe ich das nächste Mal wieder auf Norwegen. Also ich habe es trotzdem eingerichtet, dass ich hin und wieder genau im Norden kann sein.
Gut verhandelt. Also das heisst, Leandro, du bist wirklich von ganz am Anfang dabei gewesen. Cécile ist dann ein bisschen später dazu gekommen. Wie kommt man darauf, so eine Plattform zu starten? Wie ist das gegangen? Was sind die Ideen gewesen?
Hey, ich bin ja früher lang bei WeMakeIt im Management. Wir haben uns dort eigentlich schon sehr früh, nachdem ich bei WeMakeIt gestartet habe, überlegt, hey, was ist so die Zukunft von Crowdfunding in der Schweiz? Oder WeMakeIt ist ja so eine klassische Reward-based Crowdfunding-Plattform. Wir haben so das Crowd-Investing auf dem Radar gehabt. Das hat es dazumal noch nicht wirklich gegeben. In der Schweiz war nicht sehr praktikabel gewesen. Crowd-Lending, also so Peer-to-Peer-Kreditvergabe. Aber irgendwie, es hat wie alles nicht so wirklich überzogen. Und dann ist das ganze Blockchain-Thema aufgekommen. Und das war so wie für uns gewesen, okay, entweder ist das Zukunft, also ist das unsere Zukunft zum Crowdfunding oder es ist Zukunft und es braucht eigentlich gar kein Crowdfunding mehr, aber so oder so, es ist ein definitives Thema, das super spannend war für uns, stark gegangen um Demokratisierung, um Partizipation, Teil von einem Projekt zu sein, und das war sehr faszinierend gewesen. Dann haben wir aber eigentlich relativ schnell gemerkt, hey, als allererstes müssen wir wie mal an der Mass Adoption arbeiten, also den Leuten erklären, hey, wie hat Blockchain das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und wir haben dann, das war so 2017, 2018, wir haben dann eine Serie ins Leben gerufen, Blockchain Culture hat das geheissen, wo wir einfach den Leuten erklärt haben, hey, was kann Blockchain bedeuten auf die Zukunft raus. Und das war auch so ein bisschen der erste Moment gewesen, wo Omnium, dazu mal noch nicht unter dem Namen, aber wo so wie so ein Thema war, hey, wir als Individuen, wo bei We Make It dabei sind, wir wollen in diesem Bereich etwas machen, etwas bewegen. Und dann der Game Changer ist eigentlich nachher 2021 DLT-Gesetz gewesen, also die digitale Aktie in der Schweiz. Und die Schweiz ist ja eines der ersten Länder weltweit, wo die digitale Aktie eingeführt hat. Und dort haben wir wie aufs Mal gesehen, so, okay, jetzt können wir wie nicht mehr in dem spekulativen Krypto-Token-Umfeld, sondern basierend auf unserem regulatorischen System, können wir jetzt eigentlich das gedankengute Idee von dieser Plattform verwirklichen, basierend auf der digitalen Aktie. Und das ist eigentlich dann, wo Omnium gestartet ist, so wie Omnium heute ansteht.
Nur, dass ich es richtig verstehe. Also, wir haben eigentlich die Idee gehabt, haben dann aber gemerkt, es gibt entweder den Weg über den ICO, wo wir einfach dann sagen, das wollen wir nicht, eben weil wir nicht einfach irgendwie nur ins Market Making investieren, sondern etwas Gutes bauen. Und dann haben wir die Idee so ein bisschen auf die Seite gelegt und gesagt, hey, es geht einfach im Moment regulatorisch nicht, darum müssen wir es sein lassen. Und wo dann quasi regulatorisch plötzlich die digitale Aktie gekommen ist, haben wir eigentlich das Ganze wieder können aus der Schublade nehmen und dann richtig umsetzen. Also ist es eine Zeit voraus gewesen, in dem Sinne habe ich das richtig verstanden.
Ja, bis auf, also ich meine, man kann ja auch mit traditionellen Aktien kann man ein Equity Crowdfunding machen. Es ist halt einfach nicht praktikabel, oder? Wenn du als kleines Unternehmen irgendwie Hunderte oder gar Tausende von Aktionären hast und die haben traditionelle Aktien, das kannst du nicht handeln, oder? Und das relativ schnell hast einfach nur noch einen Puff. Und darum ist für uns klar gewesen, das ist etwas, wo wir den Unternehmen nicht zumuten wollen. Und dann halt, wo die digitale Aktie gekommen ist, ist das aufs Mal ganz viel einfacher geworden, weil man halt wirklich gesehen hat, hey, es kommt nicht darauf an, ob du 50 oder 500 Aktionärinnen hast, wenn du sie kannst digital verwalten, wenn du sie kannst poolen auf deinem Cap-Table, wenn deine Aktionärinnen ihre Aktien auch können digital verwalten, dann wird das aufs Mal sehr viel praktikabler.
Mhm. Du hast gesagt, ihr habt schon ein paar hunderttausend Franken über den ICO eigentlich eingesammelt gehabt. Was habt ihr denn mit dem Geld gemacht in dieser Zwischenzeit?
Es waren Pre-Commitments gewesen. Wir haben die einfach alle gecancelt. Wir haben gesagt, hey, danke vielmals fürs Vertrauen. Wir ziehen das Geld nicht ein. Also wir haben es nicht auf unserem Konto gehabt. Wir haben einfach Vertragswerk gehabt, wo wir dementsprechend einfach gecancelt haben.
Und dann 2021 digitalisierte Aktien möglich gewesen. Was ist denn damals genau euch das Angebot gewesen, mit was sind ihr effektiv raus?
Hey, wir haben, wo das DLT-Gesetz gekommen ist, in dem Moment haben wir eigentlich direkt gerade angefangen, so mit der Groundwork für Omnium, oder? Also, wir haben dann mit der Finma Kontakt aufgenommen, hey, wir wollen etwas machen in die Richtung, wie sieht das aus? Dann ist klar gewesen, ihr werdet im GWG, im Geldwäschereigesetz unterstellt sein, aber nicht direkt uns als Finma. Für uns ist klar gewesen, wir werden Finanzintermediärin sein, also die ganzen Gelder auch selber über unsere Plattform abwickeln und sind dann sehr eigentlich mit den regulatorischen Voraussetzungen beschäftigt gewesen. Und gleichzeitig haben wir mit We Make It, eigentlich unserer Muttergesellschaft dazumal, haben wir den Proof of Concept gemacht. Wir haben den Exit to Community gemacht mit We Make It und das hat nachher auch die finanzielle Grundlage geschaffen, um nachher mit Omnium an den Start zu gehen. Und die Kampagne mit We Make It war ein riesiger Erfolg gewesen. Wir haben 7,5 Millionen eingenommen innerhalb von 30 Tagen. Das war so wie der Proof gewesen, so, hey, es funktioniert. Und es funktioniert wie auch im grossen Stil. Oder du kannst, in der Schweiz kannst du bis 8 Millionen kannst du ein öffentliches Angebot machen, ohne dass du in Prospektpflicht reingehst. Und das haben wir praktisch können ausreizen. Und dann haben wir nachher im September 2022 haben wir mit der Entwicklung von Omnium losgelegt und sind nachher im Anfangs Mai 2023 auf dem Markt raus. Mit der Omnium-Plattform, so wie sie heute hier steht.
Okay, also nur, ihr habt dort We Make It an die Community verkauft, gell?
Genau.
Und Omnium hat das heute noch etwas mit We Make It zu tun? Ist das immer noch Tochtergesellschaft oder wie ist heute so die Kombination oder Verbindung?
Nein, wir sind nicht mehr eine Tochtergesellschaft, aber We Make It ist nach wie vor eine Aktionärin von Omnium und hat so ein bisschen den Weg gegeben, aber das sind zwei juristisch vollkommen unabhängige Einheiten, einfach mit dem einzigen Verbindungsglied, dass We Make It eine Beteiligung an Omnium hat und ansonsten funktionieren wir sehr unabhängig voneinander.
Spannend. Wer war euer erster Kunde und wie habt ihr den gewonnen? So, wo wirklich nachher gesagt haben, ich glaube an euch, ich will so eine Finanzierungsrunde über Omnium abwickeln.
Es war nicht ein erster Kunde, gewesen, sondern es sind vier, respektive ja, bald fünf erste Kunden. Gewesen. Also wir haben,
Ceci lacht nebenan, ich muss nachher
ja,
fragen,
nein,
warum.
Ja, weil...
Du kommst schon noch zum Zug.
Nein, ich lache nicht wegen dem, sondern wirklich der Start ist eigentlich ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, oder? Weil ich kenne ja alle die vier, die graced haben mit uns, auch wenn es vor meiner Zeit war.
Ja, es ist für uns wie damals klar gewesen, hey, wir wollen mit einem Big Bang rausgehen, wir wollen nicht mit einer Kampagne rausgehen. Diversifikation ist ja wie auch ein wichtiges Thema in dem Bereich. Und dann ist wie klar gewesen, hey, wir gehen mit mehreren Kampagnen raus. Und das haben wir dann auch gemacht. Die berühmteste war sicher Alex, gewesen, wo wir 1,4 Millionen über 1400 Investorinnen graced haben. Und eben das Innen ist dort sicher wichtig. Also Alex hat uns ja stark geholfen, uns im Bereich Female Founders, aber auch Female Investors zu positionieren.
Ja, aber ich glaube, ganz am Anfang hast du das Problem, du hast noch gar keine Investorinnen auf der Plattform. Oder? Du bist einfach, sagst mal, okay, man kann das über uns abwickeln. Irgendwann hast du ja wahrscheinlich halt schon bestehende Investorinnen, die schon in andere Startups oder Unternehmen investiert haben, wo du dann auch angehen kannst, wo du natürlich auch interessanter wirst, wahrscheinlich für potenzielle Kunden, also Unternehmen, die eine Finanzierungsrunde machen wollen. Wie haben die vier am Anfang können überzeugen? Haben die einfach auch ein bisschen so einen Pre-Sale gemacht im Sinne von günstig rein, dass du mal kannst ein Proof of Concept machen? Oder was sind die Argumente gewesen? Weil es sind ja nicht die einzige Plattform, die das macht oder gemacht hat. Warum sind denn die zu euch gekommen, so als ja, No-Name noch?
Ja, wir sind natürlich auf die einen Seite sind wir ja, als Omnium sind wir ein No-Name gewesen, wiederum in dem ganzen Bereich in gleich schon seit so bald 10 Jahren präsent, haben mit We Make It Plattformen nicht nur aufgebaut, sondern zur Marktführerschaft gebracht. Drea als Gründerin von We Make It ist am Anfang von Omnium auch sehr stark involviert gewesen, hat ihr ein Netzwerk reingebracht. Also wir haben dort schon recht viel eigentlich können in die Waagschale reinlegen und es hat dann wie halt einfach die Unternehmen gehabt, wo wir wie eh schon Bezug gehabt haben dazu, wo nahe gewesen sind. Es überschneidet sich ja dann einmal persönliche, geschäftliche Kontakte und dann ist wie, ich glaube, wo wir die Idee von Omnium präsentiert haben, ist bei der einen oder anderen schon gewesen, so, okay, wenn ihr das macht, wir sind dabei.
Und zu welchem Zeitpunkt bist du dazu gekommen, Cecil?
Ich bin gerade etwa nach einem knapp ersten Jahr operatives Geschäft dazu gekommen, genau. Sehr, sehr spannende Phase war hier. Zum einen, haben wir schon einige Cases erfolgreich abgewickelt. Wir haben also einiges können ausprobieren. Es ist auch schon gelungen, weil du das vorher angesprochen hast, anfangen einen sehr spannenden Teil oder eine spannende eigene Community an InvestorInnen aufzubauen. Und als ich dazugekommen bin, ist es dann wirklich darum gegangen, also wir haben gewusst, wie das Produkt funktioniert. Wir können an Founder, die auf der Suche nach Wachstumskapital sind, eine grosse Bürde abnehmen, weil Fundraising, ich kenne niemanden, der das wahnsinnig mit grosser Freude macht. Es ist ein strenger Prozess, es sind so viele verschiedene Themen involviert, es ist auch emotional eine rechte Achterbahnfahrt. Und wir haben wie können beweisen, dass wir die gut dann können begleiten und du hast vorher gefragt, ja, warum kommen sie zu einer unbekannten Plattform wie Omnium? Schon dazumal sind halt einfach die Menschen, die für Omnium gearbeitet haben und auch die Kampagne begleitet haben, das sind Leute, die einfach sehr, sehr fundierte Kampagne, also Campaigning-Erfahrung hatten. Und das ist sicher mit dem Grund gewesen und das ist auch das, wo wir bis heute stark darauf setzen, dass wir die Teams wirklich begleitet, dass wir sie darauf aufmerksam machen, was die Eigenheiten sind von einer Finanzierungsrunde, was so die wichtigsten Elemente sind, dass du eine Beziehung zu möglichen oder zu deinen künftigen Investorinnen aufbauen und sie gleichzeitig, sie haben so viele Fragen am Anfang von einer Finanzierungsrunde und ja, dort ist es einfach schon ein Unterschied, wenn du das mit einem Profi an deiner Seite kannst machen oder wenn du halt einfach alleine durch den Prozess durch musst. Und als ich dazugekommen bin vor einem Jahr, haben wir dann vor allem angefangen, das Toolset, das wir damit arbeiten, nochmal auf ein anderes Level bringen und unser Team neu aufstellen, also unser Kampagnenbegleitungsteam, genau. Und jetzt sind wir so jetzt sind wir dann etwa im zweiten operativen Jahr. Genau, und sind parat. Wir haben eben bereits unser Angebot angefangen auszubauen. Wir haben unsere Services noch konkreter auf Bedürfnisse von unseren KundInnen abgestimmt. Nach der Erfahrung, die wir jetzt haben, haben wir wirklich jetzt anschauen und sagen, okay, was haben wir gut gemacht, was brauchen sie noch mehr und haben entsprechend unser Angebot noch viel besser auf Bedürfnisse von unseren KundInnen ausgerichtet. Das ist wahrscheinlich so vor einem Jahr passiert, genau.
Kommen wir nachher gerade darauf zurück, auf so den Ausbau. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wenn ich ein Startup habe und ich mache eine Finanzierungsrunde oder ich brauche Geld, ich sehe, ich brauche irgendwo Investoren, dann ist ja, ich sage jetzt so, Crowdinvesting, wie man es klassisch sagt, ein Teil davon oder eine Möglichkeit, dass ich sage, ich gehe auf meine Kundinnen zu, die ich schon habe und vielleicht wollen die investieren oder vielleicht gibt es auch Leute sonst, die kleine Beträge wollen in Startups investieren. Dann habe ich das im Kopf und in dem Moment komme ich auf euch zu und ab dort helfen ihr mir. Oder weißt, wo ist so der Einstiegspunkt, wo ich überhaupt, wo es Sinn macht, einmal mit euch zu reden und wie läuft das nachher für mich als Gründerin oder Gründer ab?
Ja, das kann im Fall sehr, sehr früh sein. Also wir wissen eben, dass als Founder, gerade auch von einem Startup, hast du extrem viel Hüte auf. Du musst so viel verstehen, damit du dein Unternehmen kannst erfolgreich entwickeln kannst. Und irgendwann kommt dann die Finanzierung mit dazu. Und es gibt manchmal Founder, die sich sehr früh bei uns melden, selbst bevor sie schon ganz konkret an einer Finanzierungsrunde dran sind, die einfach wie mal zuerst wissen müssen, was bedeutet das für mich, was muss ich für Voraussetzungen mitbringen. Also es hat ganz viel verständlicherweise ganz viele Founder, die einfach ein grosses Bedürfnis an Klärung haben. Und selbst für das stehen wir zur Verfügung. Also, dass die Leute mal können sagen, wo sie stehen, was sie für Pläne haben und dass wir sie können beraten können, ob Unternehmensanteil, also ob Equity die richtige Art ist, zum Kapital holen oder ob es vielleicht alternative Wege gibt. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, an Kapital zu kommen und wenn wir zur Übereinkunft kommen, dass das Eigenkapital der richtige Weg ist, das kann tokenisiert oder nicht tokenisiert übrigens sein, weil wir vorher über tokenisierte Aktien geredet haben. Genau, dann können wir ihnen sagen, wie wir ihnen weiterhelfen können.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fas.com. FASUN.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun.
Ich glaube, man kann das fast nicht früh genug irgendwo mal anfangen, sich überlegen als Founder, weil ich habe das nie, bis jetzt nie müssen machen. Ich habe jetzt Geld raisen. Aber wenn du mit diesen Leuten redest, die haben das, glaube ich, alle im Vornherein massiv unterschätzt, was das für einen Aufwand bedeutet. Und merken dann, während diesen Runden bist du locker irgendwie mit einem 50% Pensum eigentlich nur am Kapital raisen. Und eigentlich würdest du ja gerne so fest, wie es geht, in deinem Unternehmen arbeiten und nicht nur zum Geld irgendwie einsammeln. Also macht ja sicher da sehr viel Sinn, auch sich ganz früh damit auseinanderzusetzen. Oder habt ihr da Erfahrungen, wenn das man vielleicht schon spät dran ist?
Ja, spät dran, also vielleicht fangen wir mal dort an. Also wir sagen ja immer, der richtige Zeitpunkt zum Raisen ist dann, wenn du nicht musst. Du raisest dann aus einer ganz anderen Haltung raus, wie wenn die Liquidität schon knapp wird. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet, wie wir die Leute unterstützen. Wir bieten ja Möglichkeiten an, dass wir Leute in privaten Runden und auch in öffentlichen Runden unterstützen. Und egal, wie gross du deine Investitionsrunde machen willst, du musst an die richtigen Investoren herankommen. Du musst das Netzwerk können aufbauen, du musst die Beziehungen können aufbauen. Und Beziehungen aufbauen, also im Campaigning oder in den Finanzierungen, geht es extrem stark um Beziehungen. Und das ist einfach nichts, was du von heute auf morgen machst. Und darum, jeder Founder, der grundsätzlich einmal mit der Idee spielt, dass irgendwann eine Kapitalrunde nötig ist, müsste eigentlich das jetzt schon anfangen. Und wir erleben manchmal, dass Founder kommen und sagen, ich habe die Wachstumspläne, für die brauche ich aber so und so viel Kapital. Und dann fragen wir einmal, von welchem Horizont reden wir etwa. Und dann ist es einmal am liebsten schon gestern. Und das ist, das Beziehungen aufbauen braucht Zeit und braucht Auseinandersetzung. Und das ist einfach nichts, was du eben mal so schnell, und es ist auch nichts, was du so schnell nebenbei noch machst, am Top vom operativen Tagesgeschäft. Genau.
Und wenn jetzt jemand zulässt, der genau in dem Stadium ist, wo eigentlich sagt, irgendwann brauche ich eigentlich noch nicht jetzt und der kommt auf euch zu, wie muss man das vorstellen? Also, tun ihr dann Beratung verkaufen oder lasst ihr einfach mal zu und informiert und helfen? Oder was ist denn da ganz konkret so nachher das Verhältnis dazu, wenn jetzt jemand mit euch redet? Man kann ja nicht jeden.
Wir reden vielleicht unterschiedlich mit unseren Kunden. Darum müssen vielleicht wir beide antworten. Aber grundsätzlich stehen wir für die ersten Gespräche einfach zur Verfügung mit all dem Wissen, das wir haben. Mit all dieser Expertise hören zu, wo der Kunde steht gerade, was Bedürfnisse sind, was auch die Wachstumspläne sind, in welchem Zeithorizont das Kapital soll zur Verfügung stehen, was die Voraussetzungen sind, die schon bestehen. Und dann können wir wie zum einen, also wir geben über alles Auskunft, was wir wissen. Es kommen zum Teil, ich weiss nicht, wie das bei dir ist, Leandro, zum Teil kommen Founder zu uns, die mit dem Thema wirklich noch ganz, ganz am Anfang stehen, also wo man noch darüber reden muss, was rein rechtlich für Voraussetzungen müssen geschaffen werden, dass man überhaupt einen Unternehmensanteil rausgeben kann. Und das ist natürlich Wissen, das wir einfach zur Verfügung stellen. Was hast du für Cases?
Ja, im Fall sehr, sehr unterschiedlich. Vom Stage, von der Maturität, wie reif das Unternehmen ist. Also es ist eine extreme Bandbreite und ich glaube, das ist auch einfach das, was mich jeden Tag wieder motiviert. Weil es einfach, du kommst wie mit so vielen verschiedenen Leuten aus verschiedenen Businesses in Kontakt, aber einfach, was sie gemeinsam haben, ist einfach jede einzelne will einfach etwas bewegen und das ist wie eine Energie, wo du spürst und wo sich auch auf dich überträgt. Aber ja, sehr unterschiedlich, oder? Also manchmal geht es wie primär darum, so ein bisschen ein Grundlagengespräch von, wie geht man eine Finanzierungsrunde an. Andere Mal sind schon sehr konkrete Vorstellungen da, von was will man wann machen. Und dann ist die Frage, okay, sind wir dann mit Omnium der perfekte Match? Also das kann sehr unterschiedlich sein.
Ihr redet immer von Finanzierungsrunde. Ist das tendenziell, also hauptsächlich oder fast alles denn, was man mit Omnium macht? Oder macht ihr einfach einen spezifischen eben, Crowd-Teil und irgendwie, ihr wisst von Anfang an, der Founder kommt auf euch zu und sagt, ich will eine Finanzierungsrunde machen und der Teil will ich irgendwie über eine Crowd investieren und der andere Teil habe ich vielleicht schon einen Investor oder einen Lead-Investor oder weißt du, mit welchen Hintergründen kommen da die Leute auf euch?
Hey, es ist in den wenigsten Fällen sind wir eine Alternative zur klassischen Finanzierungsrunde, sondern in den allermeisten Fällen sind wir eine Ergänzung. Oder? Und die meisten Unternehmen, die, also klar, wir haben auch Unternehmen, die jetzt wie eine erste Runde mit uns machen und ausschließlich auf uns und über uns an ihre ersten Investorinnen ankommen. Aber die allermeisten, die bringen zumindest schon mal ein paar Business Angels mit, die vielleicht mal ein CLA unterzeichnet haben oder sie haben schon eine erste Runde gemacht. Ich glaube, es kommt dort recht darauf an, von was wir reden. Da reden wir von öffentlichen Kampagnen, also so klassische Crowd-Investing-Kampagnen. Das sind eigentlich eher Scale-Ups, oder? Weil dort musst du wie auch schon eine eigene Community mitbringen. Es richtet sich vor allem auch an B2C-Cases, idealerweise Consumer Goods. Und dann, wenn's Cases sind, wo wir vielleicht noch ein bisschen früher dran sind oder wo im Bereich B2B gehen und darum irgendwo die öffentliche Kampagne vielleicht jetzt nicht der perfekte Weg ist, dann reden wir eher von privaten Kampagnen. Also, aber das ist so die Bandbreite, die wir abdecken in Bezug auf Kampagnen, die wir anbieten, in Bezug auf Branchen und auch Reifegrad von Unternehmen.
Und gell, eben, es ist eine Möglichkeit, dass man sagt, also einfach eben mit dieser Möglichkeit von der Tokenisierung von den Aktien von rund, was sind es denn jetzt gleich? 4 Jahre? Ja, Februar 21, genau. Hat sich halt einfach die Möglichkeit ergeben, dass das Abwickeln auch von kleineren Tickets und dafür über eine grössere Menge von Investorinnen zu gehen, stellt das kein Problem mehr dar. Darum ist Crowd natürlich einfach dank dieser Voraussetzung sehr attraktiv geworden und auch eine valable Option. Und dann gibt es auch Unternehmen, die diesen Schritt ganz bewusst gehen. Also es gibt sogar Unternehmen, die diesen Schritt zurückmachen, also die vielleicht angefangen haben mit einzelnen strategischen Investoren und irgendwann sagen, hey, wir wollen, es ist uns ganz wichtig, dass wir unsere Kultur bewahren können. Wir wollen verhindern, dass wir irgendwann unter Kostendruck geraten, dass Rendite zu einem Fokus wird, dass wir gewisse Überzeugungen, die wir gehabt haben, bei der Gründung von dem Unternehmen müssen gehen lassen. Und dass man dann sagt, man geht ganz bewusst einen Schritt über Crowd, also wo man sagt, wir beteiligen unsere Community oder unsere Kunden oder einfach Menschen, die die gleiche Überzeugung teilen oder unsere Vision teilen, unsere Werte teilen. Es kann auch eine strategische Entscheidung sein, dass man explizit nicht über eine kleine Anzahl einzelner Investoren hineingeht, sondern dass man mit einer grossen Anzahl, also mit einer Crowd geht oder eben man kombiniert das.
Ja, yeah. Ich glaube, es ist so, was sie digitale Aktien wie so eingeführt hat, ist, so die Grenzen verschwimmen. Oder? In der Vergangenheit war es wie so, es ist wie entweder du bist der Crowd weggegangen, dann hast du die öffentliche Kampagne gemacht mit maximaler Medienaufmerksamkeit, Minimum-Tickets bis ein paar weniger 100 Franken und das ist dann so dein Weg gewesen, oder du bist der traditionelle Weg gegangen. Und jetzt irgendwo mit der Möglichkeit von der digitalen Aktie, wo es eigentlich gar nicht mehr so darauf ankommt, ja, eben sind es jetzt 550 oder 500 Aktionärinnen, die du nachher aus der Kampagne rausnimmst, weil du sie kannst verhalten, du kannst eine private Runde machen und kannst sagen, hey, ich gehe aber runter mit den Tickets, oder? Ich mache nicht ab 25'000, sondern ich mache ab 2'500 oder ab 8'000 Franken. Aber es ist immer noch eine private Runde. Ich will wie nicht an eine breite Öffentlichkeit gehen, oder? Du gehst dann wieder Schritt aus strategischen Gründen an die breite Öffentlichkeit. Wir haben auch bei öffentlichen Kampagnen, wir haben auch ein Beispiel gehabt von einem Unternehmen, der gesagt hat, hey, eigentlich das Fundraising ist für uns im Hintergrund. Wir haben schon unsere Wege, wie wir an Geld kommen, aber wir machen so eine Kampagne wegen dem ganzen Campaigning und weil das irgendwo auf die Geschichte einzahlt, die wir den Leuten erzählen wollen. Also es ist wie ein strategischer Grund, dass so eine öffentliche Kampagne jetzt in dem Fall gewählt worden ist. Also das ist wie das fängt sich alles immer mehr an zu vermischen und du kannst eigentlich für dich, für deinen Case, kannst du wie die perfekte Lösung finden.
Und dort haben wir jetzt eben gesagt, dass wir uns so fest wie möglich auf Bedürfnisse vom Kunden, der Kundin ausrichten wollen und sind davon weggekommen, dass wir sagen, unser Angebot ist immer, beinhaltet immer eine öffentliche Runde, sondern das Unternehmen selber entscheidet, welchen Weg, also was für sie im Moment gerade das Richtige ist. Und wenn es ist, nur eine ausgewählte Gruppe von InvestorInnen anzusprechen und zuzulassen, dann macht man das im Rahmen von einer privaten Runde. Und in dem Moment, wo man sagt, also du hast vorher gesagt, wo man auch die Community schon mitbringt, oder zumindest, ich würde vielleicht noch ergänzen, das Potenzial hat für eine Community. Das ist sehr, sehr themenabhängig. Es gibt Unternehmen, die zu uns kommen und unglaublich spannende Themen haben, die wirklich Bereiche abdecken, die eine grosse Relevanz haben, wo aber vielleicht Kapazität oder die Ressourcen noch nicht haben, um eine grosse Community zu pflegen und aufzubauen. Und für die ist dann natürlich eine öffentliche Kampagne, kann dann gerade beides sein. Es ist eine Kapitalrunde und es ist gleichzeitig, können sie ihre Überzeugung, ihre Vision, ihre Werte austragen. Es ist eine Awareness, die sie können erreichen können. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die wir mit dem Unternehmen dann besprechen, wo wir wie so schauen, wo sehen wir so ein bisschen den Sweet Spot, was für sie im Moment könnte ideal sein. Genau.
Ich habe ein paar Fragen. Zuerst könnt ihr vielleicht schnell erklären, nur dass man es versteht, was ist jetzt der Unterschied von einer herkömmlichen Aktie, einer digitalen Aktie und einer tokenisierten Aktie?
Yes, sehr gerne. Also muss ich vielleicht sagen, die digitale Aktie ist die tokenisierte Aktie. Oder? Also wir verwenden die Begriff deckungsgleich. Also eines der grossen Ziele, die wir haben, ist ein niederschwelliges Angebot. Und darum reden wir von einer digitalen Aktie, weil das ist das, wo die Leute verstehen. Ich glaube, wichtig bei der digitalen Aktie zu verstehen ist, es ist einfach eine andere Ausgabeform. Oder? Also die Aktie wird ganz normal geschaffen, notarielle Beglaubigung, Eintrag im Handelsregister und dann eine traditionelle Aktie ist per Gesetz eine Papieraktie, wo aber auf den Druck verzichtet wird. Oder? Und wenn du jetzt in einer wenn du mitmachst in einer Kapitalerhöhung mit traditionellen Aktien, dann kommst du eigentlich nichts über, ausser den Eintrag im Aktienbuch vom Unternehmen. Und wenn du mit digitalen Aktien schaffst, dann sind das Aktien, ganz normale Aktien, die aber auf dem digitalen Weg ausgegeben werden und das bringt im Unternehmen bringt das wieder Vorteil, dass es immer weiss, wo das die Aktien liegen, oder du hast immer eine Blockchain-Adresse, darauf referenziert. Du kannst sicherstellen, dass dein Aktienbuch immer aktuell ist. Du kannst die Aktionärinnen, die sind ja dann unter einem Smart Contract. Du kannst die poolen in einer Position in deinem Cap Table. Das heisst, du hast nicht aufs Mal irgendwie 50 oder noch mehr Leute auf deinem Cap Table drauf und verwählst dir Zukunft. Für den Aktionär, für die Aktionärin bedeutet die digitale Aktie erstens mal, hey, ich kann die selber verwalten, oder? Also du hast eine Wallet-App auf deinem Handy, mit der kannst du zugreifen auf deine Aktie, kannst sie selber verwalten. Du hast nicht bei einbuchbaren Aktien, mit einem Depot hast du Depotgebühren, die fallen weg. Und natürlich Peer-to-Peer-Handelbarkeit. Oder? Du kannst deine Aktien sehr einfach von einer Person an eine andere übertragen, ohne dass es für das einen grossen Papierkrieg braucht. Und das sind, glaube ich, so die Vorteile auf beiden Seiten von der digitalen Aktie.
Mega spannend. Also für mich macht, jetzt gerade wenn ich Crowd-Investing habe eben, und irgendwie viele, vielleicht hunderte Aktionäre oder wie ihr gesagt habt, bei Alex 1400 Aktionärinnen, das macht ja wirklich nur Sinn, wenn man es irgendwie digital kann lösen kann, sowohl als Investor wie als Unternehmen, wenn es ja die regulatorische Möglichkeit gibt, sehe ich keinen Vorteil, das traditionell zu machen. Oder sehe ich, vergesse ich etwas oder blende ich etwas gerade aus?
Hey, ich meine, das einzige Argument, das du bringen könntest, ist, wie zu sagen, so, ja, aber der Prozess von der Digitalisierung, der macht es ja wie, der macht den Investitionsprozess noch ein bisschen komplizierter, oder? Und dass du jetzt könntest sagen, hey, ich habe Angst, dass ich wie die eine oder andere Person vergraule, weil jetzt sich die noch eine App abladen, eine Wallet-App abladen, wenn sie noch keine hat. Also dort sind jetzt aber unsere Erfahrungen, dass, die Absprungrate wegen der Digitalisierung extrem tief ist. Also wir haben das auch ausprobiert bei den ersten Kampagnen. Da haben wir so einen Tokenize Later Button gehabt. Den haben wir wie gemerkt, der braucht es nicht. Oder? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, also ja, wir teilen die Ansicht, das Ganze macht nur Sinn, wenn du mit digitalen Aktien schaffst. Und das ist auch der Grund, wieso das bei uns der ganze Prozess für Digitalisierung ist integrierender Bestandteil von unserer User Journey. Weil als Unternehmen, wenn du einfach sagst, ja gut, ich kann die Aktien nachher noch digitalisieren. Ich meine, du musst für das die Einwilligung haben von den entsprechenden Aktionärinnen. Und wenn du nur von 3% von deinen Aktien nicht weisst, wo das liegt, kann das einfach ein Problem werden. Weil wenn du eines Tages dein Unternehmen verkaufen willst, ein potenzieller Käufer will einfach 100% von deinen Aktien und nicht 97%. Also das ist wie... Die digitale Aktie schafft die Basis von dem, was wir jeden Tag machen. Und ja, also der Überzeugung sind wir ganz genauso. Und darum haben wir das in unseren Prozess integriert.
Und ich würde jetzt einfach behaupten, dass Leute, die überhaupt in so einem Crowdinvesting sich überlegen zu investieren, auch insgesamt so digital affin sind, dass eben das wahrscheinlich nicht eine Problematik ist.
Ich würde es nicht einmal sagen.
Also, kannst du auch anders anschauen. Du kannst sagen, wenn jemand, also damit jemand bereit ist, über eine digitale Plattform ein Investment zu machen, oder? Das ist sicher einmal so wie der erste Schritt, aber dann ist die Person auch digital affin genug, um, wenn man es ihr erklärt, auf verständliche Art und Weise, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass es eben auf Deutsch ist und dass bei uns nicht einfach alles nur auf Englisch ist, also dass man sie in einer eigenen Sprache hat, in eine ansprechende UX, in eine ansprechende User Journey einbettet und ohne, dass man jetzt irgendwie mit komplizierten Fachbegriffen um sich schlägt, ist das eigentlich keine grosse Sache.
Wir wissen aber, dass es zum Thema Digitalisierung, das wird sich im Laufe der nächsten Jahre natürlich immer mehr auflösen. Je grösser der Anteil ist von der Generation, die einfach digitalisiert aufgewachsen ist, aktuell erleben wir manchmal, dass es Verunsicherung und Zurückhaltung gibt für das Thema Digitalisierung. Und wir finden aber selbst dort den Weg. Also wenn es InvestorInnen gibt, die sich weigern, den Computer zu benutzen, aber Aktien kaufen möchten, dann finden wir auch dort den Weg. Also wir sind uns bewusst, dass das Thema auch noch viel Aufklärung braucht und dass es noch ein bisschen braucht, bis der Weg, also digitale Aktien zu erwerben, bis das für die Allgemeinheit so ein völlig easy Sache ist. Und das ist auch Teil von der Aufgabe, die wir uns auch gesetzt haben, die Aufklärung zu machen.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Noos, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, wo sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst, auf Noos findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Noos verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur einen Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung.
Spannend. Ich komme ja zumindest aus meiner Perspektive, vielleicht bin ich falsch, eben eigentlich so zu Beginn wirklich das Crowdinvesting mit Öffentlichkeitsarbeit, wo ihr als Plattform da steht, um zu sagen, ihr helft mit, die Werbung dafür zu machen, das bekannt zu machen, damit Investoren kommen und die können über eure Plattform investieren. Das ist viel einfacher. Es ist nachher digitalisiert. Das ist so das erste Angebot gewesen. Und für das, logisch, braucht es einen Partner wie Omnium, der das eben abarbeitet, der die Erfahrung hat, der weiss, wie funktioniert so eine öffentliche Kampagne, auf was müssen wir achten, was braucht es dafür. Und so weiter. Aber jetzt habt ihr das Angebot ausgebaut, seither eben auch auf private Runden. Und ich meine, private Runden gibt es ja schon seit ewig. Da ist ja die ganze Öffentlichkeitsarbeit fällt ja weg. Da hat man halt einfach, geht man zu einer Anwaltskanzlei im Normalfall. Die gibt es ja auch so ein bisschen spezialisiert auf das Thema. Warum macht ihr das? Oder was ist denn jetzt dort für mich der Vorteil als Start-up-Gründerin, dass ich das über euch mache und nicht einfach so, wie man es schon seit Jahrzehnten macht?
Also ich meine, weißt du, darfst nicht vergessen, auch eine private Kampagne, eine private Runde ist eine Kampagne, oder? Also es ist im Sinne von auch dort, du musst Leute überzeugen, es sind dann vielleicht nicht mehr Tausende, sondern es sind dann vielleicht 30, 40 oder auch nur 10, 20, aber du musst Leute von deiner Story überzeugen, oder? Und jetzt, du kannst das auf verschiedene Art und Weise machen, du kannst entweder einfach jeder einzelne von diesen Personen, die du potenziell willst, überzeugen, die ganze Geschichte nochmal erzählen, oder? Und du schickst dein Deck raus, du triffst dich mit denen und machst das einfach mit so einem Person-by-Person-Approach, oder? Und du erzählst jedem wieder, hey, da, ich mache die Finanzierungsrunde, das ist mein Case, das sind Terms, willst du wie nicht ein Teil davon sein? Und du kannst es so machen, oder du kannst wie sagen, so, hey, für mich macht das ganz viel mehr Sinn, wenn ich für das auf einen standardisierten, dynamischen und transparenten Prozess setze. Oder? Und das bringt halt einfach sehr viel Vorteil mit sich. Oder? Also der eine ist sicher einmal von der Effizienz her. Es ist wie, wenn du einen Ort hast, wo sich all deine Investorinnen können über deine Finanzierungsrunde informieren, wo du auch die Terms von deiner Finanzierungsrunde transparent am Tag legst, dann erhöht das halt einfach maßgeblich deine Effizienz. Dann, ich glaube, das Zweite ist so die Dynamik, oder? So eine Rückfrage, die klassische Rückfrage ist ja, hey, wer ist denn schon dabei, oder? Also, das heisst, deine Investorinnen, die interessieren sich, für was hat deine Finanzierungsrunde, deine Kampagne, was hat die für eine Dynamik. Und jetzt kannst du wie sagen, hey, ja, sind im Fall, weißt du, ich habe schon mega viel Interesse und ein, zwei haben auch schon zugesagt, aber ich kann dir den Namen nicht sagen. Oder du kannst das abbilden im Rahmen von einer Kampagne, wo wie auch wieder Transparenz ist sehr ein wichtiges Thema in diesem Bereich, wo transparent dargelegt wird, hey, so und so viel ist schon investiert von so und so vielen Investorinnen. Alle die, die haben wollen, haben ein Testimonial dazu abgegeben, haben sich mit Namen gezeigt, andere vielleicht nicht. Aber du hast wie eine Dynamik, die du kannst darlegen. Oder? Und Dynamik wirkt halt einfach sehr ansteckend, unabhängig davon, ob du dich an Tausende von Leuten richtest oder wenn es auch nur 20, 30 sind. Und das ist, glaube ich, für die Unternehmen der ganz grosse Vorteil. Und auf der anderen,
dann noch das klare Investmentfenster, oder? Also,
ja, das ist nachher mit dem Zeitrahmen, oder? Also es ist ja, wenn du das auf traditionellem Weg machst, der Investor, die Investorin hat ja eigentlich ein Interesse daran, dich so lange wie möglich warten zu lassen. Weil einfach, je enger das es für dich wird, desto eher wirst du bereit sein, mit den Terms entgegenzukommen. Und irgendwo die besten Terms bekommen, ist ja dann das Ziel, wo jeder Investor, jede Investorin hat. Und wenn du das aber irgendwo in eine Kampagne reinpackst und deine Terms dann transparent darlegst und das heisst, hey, look, zum Beispiel für Tickets ab X gibt es Y% Discount zwischen dem 2. und dem 12. März, dann ist das so und dann weiss ich, hey, wenn ich von dem profitieren will, muss ich wie dann einfach dabei sein. Also es geht sicher auch, es geht nicht nur um die Effizienz, sondern es geht wirklich auch darum, deine Finanzierungsrunde viel schneller zum Abschluss zu bringen.
Und gell, du hast vorher Kanzleien angesprochen, also das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Kanzlei und auch je nach Bedürfnis oder auch Stadium oder Reifegrad, wo ein Unternehmen hat, was du alles musst vorbereiten. Wir haben gesagt, wenn wir mit Startups arbeiten, dann müssen die recht eine gute, die haben ein Budget für die Kapitalerhöhung und die müssen wissen, was sie überkommen, zu welchem Betrag. Bei uns schaffst du mit einem Legal Framework, wo wir mit unserer Partnerin Lexer zusammen anbieten. Und das ist, das gibt's, das komplette Legal Framework gibt's einfach zum Fixbetrag. Und der Fix, also, Es ist auch ein bisschen schwierig zum Vergleichen, aber ich meine, dass unser ganze Initial Setup ist beträgt etwa ein Viertel vom Preis, den du zahlst, wenn du Kapitalerhöhung mit einer Kanzlei machst. Und also, es ist auch finanziell interessant, wenn du es halt im Rahmen von so einem begleiteten Prozess kannst machen. Weil du weißt einfach, das ist das, was wir machen, Kapitalrunden. Dort haben wir unsere Expertise, wir haben die richtigen Partnerinnen und du weißt, was auf dich zukommt. Und das ist sicher auch noch ein Vorteil. Aber ja, ganz klar, du kannst jede Unternehmung kann so eine Kapitalrunde auch alleine durchziehen.
Und vielleicht also schnell zu den Kosten. Ich meine, wir haben ja ganz transparent sein dort, oder? Also, bei uns kriegst du das Legal Framework für 2.500 Franken flat. Alles, was du brauchst für deine Kapitalrunde. Und wenn du das individuell über eine Kanzlei machst, bist du einfach sehr schnell bei einem Mehrfachen von dem.
Mhm. Okay. Ich frage mich jetzt, also, ich wollte jetzt nicht da zu salesy wirken oder so, aber ihr habt irgendwie die Erfahrung oder ihr bringt das Netzwerk mit, ihr habt andere Gründerinnen schon gehabt, die das erfolgreich gemacht haben. Ihr macht es günstiger, es ist einfacher, digitaler und durch das eben kannst du plötzlich auch in einer privaten Runde jemanden beteiligen. Früher war immer das Problem von höhere Tickets und dann hast du halt einfach, weil es dann so teuer war und weil dann jeder zusätzlich beim Anwalt, wo auch immer nochmal ein Vermögen gekostet hat und kompliziert ist in der Abwicklung nachher, hast du gesagt, ja, aber irgendwie ab 50'000, ab 100'000, was auch immer. Und durch die Digitalisierung ist es ja heute möglich, dass du auch kannst du immer noch selber bestimmen, aber ja, ab 5'000 Franken bist du vielleicht dabei oder ab 500 und kannst es deinem Nachbar, deinem Bruder, deinem Vater, wem auch immer, anbieten. Also, und dann bist du noch so viel günstiger mit all diesen Vorteilen. Aus welchem Grund macht es denn Sinn, das allein zu probieren? Also vor allem auch noch die Begleitung von euch.
Ja, bin jetzt gespannt. Hey, ich glaube im Fall, in der Abwicklung der Cases erleben wir das oft, dass wenn du deine erste Finanzierungsrunde machst, die Leute wissen eigentlich gar nicht, was auf sie zukommt. Also, sie merken, entweder haben sie sich schon austauscht mit anderen GründerInnen, die Finanzierungsrunden gemacht haben, dann wissen sie, dass eine Begleitung noch gut tun könnte. Und andere, die das erste Mal machen, die sind sich nicht bewusst, was auf sie zukommt. Es wirkt manchmal, als wäre das so ein bisschen, man geht dreimal pitchen kommt dann easy rein bei einem VC. Das ist halt einfach nicht die Realität. Also es ist, wir erleben, da bin ich jetzt nachher auf deine Einschätzung gespannt, ich erlebe immer noch viel, dass das wie so der erste Weg ist, weil einfach auch der bekannteste und der, wo es so ein bisschen am etabliertesten ist. Aber die Landschaft hat sich verändert. Also man kann nicht einfach zu einer Weise pitchen und nachher hat man die Finanzierung erledigt. Und dort ist dann, also das ist vielleicht ein Grund, wieso die Leute nicht gerade, es ist ein No-Brainer, unserer Meinung nach. Also wir haben unser Produkt genau für das gebaut. Man geht ja vielleicht einfach immer noch so ein bisschen den altbewährten Weg zuerst. Wie siehst du
das? Also weißt du, ich glaube, es gibt schon Cases, wo es wie viel mehr Sinn macht, das alleine zu machen. Oder wenn es ein Unternehmer sagt, hey, look, ich brauche eine strategische Investorin. Oder? Es ist einfach jemand anders, der jetzt ganz konkret in dem Markt drin ist und eigentlich zum wie quasi unter dem Dach dann gross zu werden. Das ist etwas, was wir nicht bieten können. Oder? Wir können nicht einen strategischen Investor vermitteln. Oder wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen voll den VC-Weg will gehen und natürlich auch die Voraussetzungen für das mitbringt einfach seine 3, 4, 5 Partnerinnen reinholt, die alle im sechsstelligen Bereich investieren, dann braucht es uns wahrscheinlich auch nicht, oder? Und ich glaube, uns braucht es dann, wenn man wie sagt, so, hey, es ist wie, wir als Unternehmen, wir sind interessiert an Alternativen, oder? Also wenn du musst ja wie immer sehen, wenn du 500'000 Franken brauchst und du holst dir von 2 oder 3 Leuten, dann auf den ersten Blick, ah ja super, es ist ja mega effizient, oder? Und auf den anderen Blick ist es aber natürlich auch so ein bisschen eine unternehmerische Freiheit, wo du vielleicht nicht gerade aufgibst, aber wo du so ein bisschen at risk tust, weil du hast nachher 2, 3 Leute drin, die mit so einem grossen Ticket, dass sie sehr ein direktes Interesse haben, dass sie eine eigene Agenda haben, und wenn du halt wie sagst, hey, die ersten 500'000 Franken, ich nehme halt 20, 30 Leute rein, dann hast du 20, 30 Leute in deinem Unternehmen, die primär ihr Investment gemacht haben, weil sie der Meinung sind, dass du der Richtige, die Richtige bist, um dein Unternehmen in Zukunft zu führen und nicht um ihre eigene Agenda durchzusetzen. Und das ist halt auch etwas, wo ein bisschen auf das einzahlt, was Sessi vorher gesagt hat, oder? Das sind Sachen, wo man sich vielleicht am Anfang manchmal nicht so überlegt, oder? Und eher dann ein bisschen Konsequenzen kann zu spüren überkommen. Aber es will überhaupt nicht heissen, dass das wie der weisse Weg kein guter ist. Also es gibt viele Unternehmen, wo der weisse Weg der richtige Weg ist, und dann sollen sie das machen. Es gibt andere Unternehmen, wo es über einen strategischen Investor läuft, und dann ist das für sie der richtige Weg. Aber es gibt einfach nebenbei, es ist, ich glaube, weder das eine noch das andere ist der grosse Teil von der Unternehmen. Ich glaube, der ganz grosse Teil hat das Interesse an alternativen Wegen von Finanzierung.
Ich habe mir nur gerade jetzt noch überlegt, ich glaube, das Pitchen, oder, ist wahrscheinlich insofern der Standard, weil Gründerinnen haben ja nie Geld. Oder gerade wenn du auf Geldsuche gehst, willst du für das nicht Geld ausgeben. Und dann denkst du wahrscheinlich so, ja, wenn ich einfach mal ein Pitch-Deck erstelle und halt gehe pitchen, dann kostet mir das nichts, außer meine Zeit. Und die zahle ich auch nicht als Gründerin, im Normalfall. Du
kannst sie in dem Moment nicht.
Ja, ja.
Noch wichtig, eben, also, verstehe, ja. Also es gibt ja verschiedene Finanzierungsformen, wo du, und auch dort sind wir, Transparenz ist uns ganz ehrlich wichtig. Den Unternehmen gegenüber und auch den Investorinnen gegenüber. Und der Punkt, den du da ansprichst, oder? Wenn ich über einen VC gehe, und dann, oder auch wenn ich je nachdem über andere Marktbegleiter, mit anderen Marktbegleitern zusammen schaffst, dann zahlst du initial nichts als Unternehmen. Aber im Fall von einem Exit drückst du dann relativ viel ab. Und das ist bei uns nicht der Fall. Also wenn du Unternehmensanteil ausgibst, mit uns zusammen, dann zahlst du das, wo du die Leistung, die du in Anspruch nimmst, um das Funding-Volumen zu raisen. Für die Unterstützung, selbstverständlich, tust du uns entschädigen. Aber nachher kommen keine versteckten Interests mehr. Auch im Fall von einem Exit nicht. Und das ist etwas, wo viele Gründerinnen nicht wissen oder noch nicht wissen, dass einfach im Fall von einem Exit dann plötzlich teuer wird. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir chargen gar nichts mehr nachher.
Ja, ich glaube, es gibt da natürlich viele Horror-Stories. Ganz viele Gründerinnen vertrauen da manchmal zu fest, haben das Gefühl, jetzt habe ich das Geld zusammen, also schnell eben, und bin schon so unter Druck, dass ich es jetzt brauche, also sofort unterschreiben, dass der Investor ja nicht noch einen Rückzieher macht, und unterschreiben dann Sachen, die sie nicht verstehen zu dem Zeitpunkt, wo sie dann irgendwann, falls es zum Exit kommt, merken, wie unglaublich teuer das irgendwie so ein kleines Abschnittchen vielleicht war in dem Vertrag, den du damals unterschrieben hast. Also da helfen dir in dem Fall auch eben das zu begleiten. Ja, weil sonst denke ich jetzt einfach aus dem Gespräch heraus, völlig spontan, habe ich das Gefühl, man kann ja einfach auf euch zukommen und mit euch reden und merkt dann vielleicht schnell, dass es Sinn macht. Vor allem, ihr könnt ja dann alles mit anbieten und sagen, okay, öffentliche Runde, wenn das überhaupt das Thema ist, können wir im Fall auch noch gerade. Dann muss man auch für da nicht unterschiedliche Ansprechpartner sein. Also ich finde euch das Angebot richtig cool. Ich habe einleitend gesagt, dass wir noch auf Unternehmensbewertung und was ihr da gelernt habt, eingehen. Darum wollte ich jetzt das nicht unter den Tisch kehren.
Auch so ein unangenehmes Thema, ja.
Ja, ich sage jetzt, also man hört ja das häufig, und ich habe das Gefühl, manchmal nicht ganz unbegründet, dass bei so Crowdinvestings die Bewertungen tendenziell schon sehr, sehr hoch sind. höher, wie man sie wahrscheinlich würde vielleicht in der privaten Runde durchbringen oder eben bei sagen wir, den professionellen Investoren. Das ist ja so da, wo man häufig hört und ich teilweise selber auch der Meinung bin, wenn ich noch einmal, ich habe auch schon in 2-3 Startups so investiert und habe auch schon 2-3 Mal gedacht, eigentlich fände ich es cool, aber die Bewertung ist meiner Perspektive komplett überrissen.
Ich glaube, die Problematik, die du ansprichst, bezieht sich im Fall überhaupt nicht auf Crowdinvesting. Dass ein Unternehmen, vor allem wenn sie die erste Kapitalrunde anfangen zu planen, dass sie dann mit einer möglichst hohen Bewertung wollen, das passiert, ich glaube, das passiert einfach grundsätzlich. Das hat nichts mit Crowdinvesting zu tun. Man möchte einen möglichst hohen Ausgabepreis, man möchte seine eigenen Anteile möglichst wenig verbessern und das motiviert dann vielleicht manchmal eben ein bisschen, also ist eben die falsche Motivation, genau die Unternehmensbewertung möglichst hoch anzusetzen. Also ich weiss es nicht, das ist glaube ich nicht etwas, wo...
Warum ist die falsche Motivation? Ist ja irgendwie mega legitim oder ja logisch, man will irgendwie...
Es ist die richtige Motivation, wenn du sicher bist, dass das deine erste und gleichzeitig auch letzte Runde ist. Oder dann hast du alles richtig gemacht, mit den höchstmöglichen Bewertungen rauszugehen. Natürlich, wenn du sie dann auch kannst realisieren. Aber sobald du in mehreren Runden denkst, und das ist halt einfach die Realität, ist halt einfach, je höher du deine Bewertung, also die beruht ja auf Versprechungen in die Zukunft raus, die du machst, und je höher, dass du das ansetzt, desto höher einfach die Messlatte, die du musst erreichen musst. Und der Markt ist halt einfach knallhart. Wenn du sie nicht erreichst, dann machst du in deiner nächsten Runde vielleicht eben einen Downround. Und das setzt sehr ein schlechtes Zeichen, oder? Also du hast dann wie mal, musst mal all deine Investorinnen aus deiner ersten Runde erklären, dass sie jetzt gerade zumindest einen Buchverlust eingefahren haben. Das ist unschön und du wirst sie auch weiterhin dabei haben. Du wirst ihnen auch weiterhin Rechenschaft schuldig sein. Und es bricht dir dann vielleicht so ein bisschen deine ideale Kurve, die du dir am Anfang gemacht hast. Und von dem her, das Ziel muss sein, die realistisch mögliche Bewertung zu finden und nicht die höchstmögliche, auch aus Unternehmenssicht. Und dann aus Investorinnensicht ist ja dann auch relativ klar, oder? Also dort, willst natürlich die Sachen nicht überzahlen, die du kaufst, ganz egal was das ist.
Ja, ich glaube, wenn du als Unternehmer, also als Gründer, das vielleicht noch schaffst und allen den Traum verkaufst und die ganz zu Beginn und eine super Bewertung reinholst, dann ist spätestens, wenn du nachher ein zweites Mal Geld findest und du die Zahlen nicht erreicht hast und dann wirklich musst sagen, okay, wir müssen das günstiger machen wie bei der ersten Runde, also eben mit so einer schlechteren Bewertung, dann glaubt dir in Zukunft niemand mehr da, wo du versprichst, oder? Weil dann wissen alle, ja, du versprichst noch gerne etwas, was du am Schluss nicht kannst halten. Und das ist gell? Unternehmerisch also, schlecht.
Die Bewertung ist ein schwieriges Thema. Es ist nicht nur ein schweres Thema, sondern es ist auch ein schwieriges Thema. Und wie alle Zahlen im Rahmen von einem Start-up oder einer Abschätzung von einer Geschäftsgangsentwicklung. Das sind auch so Themen, oder, wo man, das ist eines von diesen Themen, wo Fundraising auch so kompliziert macht, oder? Also, du musst ganz viele Entscheidungen treffen, wo du irgendwann musst wie einhalten, obwohl niemand wirklich voraus kann sagen, wie sich der Geschäftsgang entwickelt, wie sich auch all die Parameter entwickeln, wo dein Geschäftsgang davon abhängt. Also, genau.
Also für uns ist wie, wir massen uns nicht an, zu definieren, was ist die richtige Unternehmensbewertung von deinem Unternehmen, aber wir finden es einfach mega wichtig, dass jede Investorin, jeder Investor einfach umfassend informiert wird darüber. Und darum ist das wie etwas, wo sobald wir öffentlich gehen mit einem Unternehmen, ist es wie für uns völlig klar, dass die Unternehmensbewertung und nicht nur die Bewertung, sondern die Financials ganz grundsätzlich, dass die von einem externen Partner, vom unabhängigen Partner geprüft werden und dass es dort darüber einen Report gibt, so dass sich jeder Investor, jede Investorin einfach sein oder ihr eigenes Bild kann machen.
Also, dass er nicht einfach sagt, interessiert uns gar nicht, wir lassen den Match spielen, sondern dass er schon sagt,
nein,
eine gewisse Legitimation braucht.
Nein, sie interessieren uns sehr wohl. Oder? Und unsere, also das ist unsere Aufgabe als Plattform, ist aufzuklären. Es ist zum Teil auch Leute aufzuklären, die noch nicht so viel Know-how in diesem Bereich haben, vielleicht noch nicht so genau wissen, wieso ist die Unternehmensbewertung so imminent wichtig für mich. Und diesen Leuten einfach die richtige Grundlage geben für ihre Investitionsentscheidung. Und einfach sagen, hey, wir lassen den Markt spielen, das funktioniert in einem Markt mit professionellen Teilnehmern, aber nicht mit Teilnehmern, wo auf eine Hilfestellung angewiesen sind. Und vielleicht auch, dass ein Grund ist, dass sie über eine Plattform investieren.
Mega spannend. Ich habe eine letzte Frage, die mich einfach irgendwie persönlich interessiert. Wir sind aber schon bei einer Stunde. Habt ihr eine Ahnung, oder seht ihr so, wer der typische oder die typische Crowd-Investorin ist? Gibt es das? Also seht ihr da irgendwie, hey, das ist im Normalfall, oder was wisst ihr überhaupt von diesen Leuten? Ist, keine Ahnung, das und das, Bildungsniveau, das Alter, städtisch, ländlich, irgendwas? Oder ist es wirklich Crowd, wo heisst von A bis Z alles?
Hey, wir wissen, dass es sehr unternehmensabhängig ist, oder? Also, dass die wenigsten Leute sind auf unserer Plattform, weil sie einfach sagen, hey, ich habe jetzt einfach Lust in irgendwelche Startups zu investieren und ich warte jetzt da, bis es richtig kommt, sondern es sind wie Leute, die oftmals mit einem Unternehmen kommen, weil sie näher an dem Unternehmen sind, dann quasi mit dem Unternehmen ihre erste Investment-Erfahrung machen, also oftmals ist es auch nicht die erste, aber manchmal ist die erste und dann im besten Fall uns erhalten bleiben und wir ihnen andere Unternehmen können näher bringen, die für sie auch spannend sind, wo sie vielleicht wie auch schon einen Touchpoint gehabt haben. Also, aber jetzt sind irgendwie so der klassische Investor, die klassische Investorin auf unserer Plattform, ich würde jetzt wie sagen, gibt es nicht. Es ist ja auch Ticketgrössen, der Range ist zwischen das Minimum-Ticket war, glaube ich, mal 250 Franken gewesen, und das Größte, was wir angenommen haben, war 200'000 gewesen. Also das ist Bandbreite.
Mhm. Was wir merken ist, also was wir wissen über unsere Community, Investment-Community, die ist unterdessen, sind das rund 10'000 registrierte User, dass sie doch zu einem sehr grossen Teil auf den Wert des Unternehmens achtet. Oder sich zumindest dafür interessieren. Also nebst den Renditenüberlegungen sind für einen sehr grossen Teil von unserer Investment-Community sind die Unternehmenswerte sehr ausschlaggebend. Also das haben wir auch so abgefragt für ihre Investmententscheidung.
Ich glaube, halt wirklich Leute, die sagen, hey, ja, Rendite ist wichtig, aber es gibt mehr Aspekte für Rendite als nur der rein finanzielle. Es gibt auch die gesellschaftliche Rendite, vielleicht die ökologische. Und die sind mir genauso wichtig. Sie sind mir nicht wichtiger. Es ist Rendite ist nicht nur das Geld.
Mhm. Also, ich glaube auch, wenn jetzt du einfach eine maximale Rendite rausholen willst, dann weiß ich nicht, ob irgendwie so kleine Tickets in Startups der richtige Weg ist, was Risikorenditeprofil angeht, oder? Also, irgendwo hast du natürlich bei jeder ein gewisses Risiko.
Also, ja, da vielleicht lieber einfach im März sind natürlich jetzt einfach so ganz grundsätzlich schon sehr attraktiv, oder? Also, aber du musst es, du mit den kleinen Tickets macht es irgendwo dann noch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also, das sind dann grössere Tickets und vor allem musst du es sehr breit diversifizieren und ja, du brauchst einen grossen Risikoappetit. Aber dementsprechend sind auch Möglichkeiten, die es mit sich bringt.
Ich finde es für alle mega spannend, muss ich überlegen, so ihr Ding zu gründen, vielleicht noch nicht genau wissen, aber eigentlich schon mal wettet, wenn du einfach mit ein paar, ob das ähnliche Unternehmen sind oder vielleicht in einem anderen Bereich, wenn du da so ein paar kleine Tickets drin hast und mal siehst, hey, was kommt denn da, vielleicht kommt mal ein Reporting und das so kannst begleiten und die Entwicklung siehst von diesen Startups, vielleicht noch einmal an ein Event eingeladen wirst und die Leute kannst kennenlernen. Ich glaube, es ist auch ein mega Einstieg in die Startup-Welt für Leute, die sich das überlegen, aber vielleicht selber noch nie noch einmal so gearbeitet haben. Also ich empfehle das eigentlich immer allen, nicht einmal aus, also vielleicht kostet es dir dann etwas und du hast einfach das Geld investiert und lernst daraus. Aber auch das, gerade bei diesen kleinen Tickets, finde ich das immer mega spannend und empfehle ich das schon, einfach mal auszuprobieren und dann man ist plötzlich anders dabei, wenn man es noch so aus der Ferne anschaut.
Man ist dann plötzlich Miteigentümerin an einem Unternehmen und sieht also mindestens jährlich Zahlen. Und gewisse Unternehmen machen ja die Investor Relations noch viel länger. Aber ja, es ist natürlich, gibt eine andere Perspektive und man lernt sehr schnell und viel.
Definitiv.
Yes. Hey, abschliessend, Ausblick ganz kurz. Was sind noch eure Pläne für die Zukunft?
Hey, ich glaube, in der Schweiz, es fliessen irgendwo je nach Jahr zwischen 2 und 4 Milliarden in Startups rein, jedes Jahr wieder. Und ich glaube, Transparenz zu schaffen in diesem Markt ist etwas, wo uns sehr wichtig ist, wo wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und dort, wo wir mit dem, was wir haben, können einen Mehrwert generieren, den auch anbieten. Und als Produkt auf den Markt bringen. Ich glaube, das ist das, was wir machen und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
Also in 5 Jahren 1 bis 2 Milliarden abwickeln.
Vielleicht geht dann ein Teil wird noch an uns vorbeigehen.
Alles
aber
gut.
Einen Teil davon nehmen wir.
Super. Hey, merci viel mal. Es war mega, mega spannend gewesen. Und falls irgendjemand zulässt, wo genau in dieser Situation ist, wo weiss, ich brauche irgendwann sicher mal Geld, ich weiss noch nicht genau wie, kann ich es nur empfehlen, meldet euch doch mal, ihr findet alle Infos auch in den Shownotes, wo ihr euch könnt melden könnt, oder wer das Video schaut, unterhalb vom Video. Cecil, Leandro, danke vielmals, dass ihr da gewesen, viel Erfolg weiterhin.
Merci dir,
und
Nico.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ciao, danke.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.